Der Predigtext für heute steht im Markus-Evangelium im 10. Kapitel. Wieder einmal ging das Volk in Scharen zu ihm und wie es seine Gewohnheit war, lehrte Jesus sie. Und die Pharisäer waren auch wieder da, traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden kann von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Jesus aber, das ist jüdische Taktik, beantwortet die Frage mit einer Gegenfrage und antwortete und sprach, was hat euch Mose geboten? Sie gehen nur zurück bis ins 4., 5. Buch Mose und sagen, Mose hat geboten, zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich dann zu scheiden. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, um eures Herzens Härtigkeit willen hat er solches Gebot geschrieben, aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen, einen Mann und eine Frau. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen und werden die beiden ein Fleisch sein. Eine Einheit, ein Gebilde. So sind sie nun nicht zwei, sondern ein Fleisch. Was denn Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn nochmals seine Jünger wegen dieser Sache. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und freit eine andere, der bricht die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und freit eine andere, die bricht die Ehe. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, sondern um dein Wort zu tun. Amen. Liebe Gemeinde, etwas Ironie hat die ganze Sache schon, denn gerade meine Frau und ich waren in der vergangenen Woche auf einer Ehe- und Familienfreizeit des neu gegründeten, naja, seit paar Jahren schon noch neuen vielleicht Vereins, Neues Leben für Familien, wo eben viele Ehepaare erkannt haben, dass Gott gerade hier Erneuerung schenken möchte und Heilung, weil auf diesem Gebiet so viel krank ist in unserer Gesellschaft und auch in den Gemeinden. Und diese Arbeit wächst und wächst. Und es ist eine Bitte da, Gott in diese Arbeit, in diese Ernte Arbeiter zu senden, dass Gott da Menschen bereit macht, neue Orientierung zu finden. Ich möchte Ihnen ein paar Daten aus dieser Ehe- und Familienfreizeit, die beiden Älteren waren ja auf der Kinderfreizeit, aber mit unserem Dampfhammer Markus und mit der kleinen Lena waren wir auf dieser Freizeit. Die Kinderbetreuung war ausgezeichnet. Ich möchte Ihnen ein paar Daten zu Anfang geben, die aktuell sind. Wir leben in einer Zeit, in der ungefähr jede zweite Ehe in ganz Europa gefährdet ist und fast jede dritte wird schon geschieden. Besonders im 3. und 4. Ehejahr. Nehmen wir noch die statistisch nicht erfassten Trennungen dazu von vielen Paaren, die wie verheiratet zusammenleben, dann haben wir zur Stunde in Deutschland vielleicht mehr zerbrochene Ehen als heile. Eine Trendstudie kündigt für die Zukunft an, für das Jahr 2000 eine Scheidungsrate von 85%. Das ist nur bezogen auf die Eheschließungen. Also die Gemeinschaftsunfähigkeit wird größer und die Gemeinschaftsfähigkeit nimmt ab. Frage an uns, im Altersheim Jona war das etwas wegzulassen. Frage an uns, werden wir hier in den Familien, die wir hier zusammen sind heute Morgen, werden wir in 9 Jahren zu der kleinen Zahl der 15% heilen, ehen gehören. Oder wir sind zusammen nach dem Papier, wie es viele Karteileichen gibt, verheiratet und wir sind doch nicht ein Ehepaar. Es muss ja auffallen, wenn die Pharisäer zu Jesus treten und sie fragen, dann ist immer ein Hintergedanke dabei und so verspricht das nichts Gutes. So wird uns auch hier die Motivation von Markus mitgeteilt. Sie versuchten ihn damit. Wir wissen, was das heißt, denn Jesus selber lehrt uns beten, führe uns nicht in Versuchung. Hier liegen wir also richtig, wenn wir nichts Gutes erwarten. Was versuchen die Pharisäer mit der Versuchung zu erreichen? Was suchen sie? Was wollen sie? Sie wollen etwas Bestimmtes. Wie schon an anderen Stellen, auf die wir jetzt nicht eingehen können, wollen sie Jesus entweder vor dem Volk lächerlich machen, indem er unpopulär antwortet, das heißt, in Bezug auf diese Frage nach der Ehescheidung eben doch härtere Normen anspricht, als sie auch damals zur Zeit Jesu Sitte waren. Wir wissen, dass wenn Jesus einmal unbequemere Töne anschlug, doch viele Bewunderer die Nachfolge abbrachen. Auf der anderen Seite ist Jesus in Gefahr, weil wenn er wiederum so antwortet, wie es das Gesetz, wie es die Pharisäer ausgelegt haben, versteht, dann verliert er die Gunst des Volkes und sie würden zweifeln an seiner Barmherzigkeit und an seinem weiten Herz, so wie sie es kennengelernt haben. Was soll Jesus tun? Das Erste, sich unpopulär gemacht, hätte Jesus dann, wenn er die Ehescheidung als schwieriger dargestellt hätte, als man sie damals handhabte. Denn wir hören ja gleich in der nächsten Phase des Gesprächs hier, was die Pharisäer im Hintergrund hatten, was sie, besser gesagt, im Hinterhalt hatten. Einen Scheidebrief auszustellen hat uns Mose ja erlaubt und die Frau zu entlassen. Das wollten sie wohl hören. Und so antworten sie auch treu und brav, was hat euch Mose geboten? Mit diesem Satz. Was verbirgt sich hinter dieser Gewohnheit? Nun, ich habe nicht nur Theologie studiert, sondern auch das Glück, einen judenchristlichen Freund zu haben, einen Juden, der Christ wurde, der zweimal ein Jahr in Jerusalem lebte und danach eine kanadische Jüdin geheiratet hat, mit der er nun in Boston lebt und er studiert Judaistik. Weil er eine Jüdin geheiratet hat, darf er nicht evangelischer Pfarrer werden. Und er blieb in der Wissenschaft. Das war eine Art Urkunde, dieser Scheidebrief, oder eine Quittung, kann man sagen, durch die ein Mann die Scheidung vollziehen konnte. Er musste dieses Dokument seiner Frau bei der Entlassung aushändigen. Er konnte es rückgängig machen, aber nur, solange er noch nicht in der Hand der Frau war, der Brief, oder ihrem Bevollmächtigten zugänglich geworden war. Übrigens, wenn sich jetzt gleichberechtigt, die dem Mann gleichberechtigt empfindenden Frauen, Gott schuf Mann und Frau gleichwertig und gleichberechtigt im Anfang, wenn sich die Frauen jetzt hier gleich ärgern, dann möchte ich ihnen sagen und gleich hinzufügen, dass schon zur Zeit der Richter 1200 bis 1020 vor Christus, es auch die Möglichkeit für die Frauen gab, die Scheidung einzuleiten. In Richter 19 können Sie das zu Hause nachlesen, wo ein Levit aus dem Gebirge Ephraim ein Mädchen aus Bethlehem zur Frau nahm und als sie sich mit ihm überwarf, verließ sie ihn und kehrte zu ihrem Vaterhaus nach Bethlehem zurück. Der Mann konnte und hat es auch versucht, um sie zu werben, aber wenn sie sich weiterhin weigerte, Zerrüttung, war ihre Ehe wirksam beendet. Im 2. Jahrhundert nach Christus gab es dann schon diese großen Sammlungen der jüdischen Kommentare, Mishnah, Talmud, Kabbalah. Und in der Mishnah steht, der entscheidende Satz der Scheideformel: Du bist nun jedermann erlaubt. Erst um 1000 nach Christus trat der Rabbi Gershom ben Jehuda energisch dieser Willkür entgegen, mit der ein Ehemann sich scheiden lassen konnte, und traf die Anordnung, dass die Zustimmung der Frau notwendig ist dazu. Der Scheidebrief, den gibt es auch noch heute im orthodoxen Judentum, wenn Sie durch die Altstadt von Jerusalem gehen. Aber er muss heute wenigstens die Unterschrift der beiden Partner tragen und er muss heute zusätzlich zweier Zeugen Unterschrift tragen. Also nicht nur Trauzeugen, sondern auch Scheidezeugen. Er lautet heute: Und ich verstoße dich, Tochter des, Pünktchen, Pünktchen, mit welchem Namen du auch sonst noch heißen magst, so dass du frei und dein selbst mächtig bist zu gehen, um dich zu verheiraten an jeden beliebigen Mann, und niemand soll es dir wehren von diesem Tag an bis in Ewigkeit. Siehe, du bist erlaubt, jeder Mann, und dies soll dir meinerseits sein, das Schriftstück der Verstoßung und das Dokument der Scheidung und der Brief der Entlassung nach dem Gesetz Moses und Israels. Das alles geht natürlich zurück auf die Bibelstelle im 5. Mose 24,1. Wenn jemand eine Frau findet und ehelicht sie und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches findet an ihr, eine Sache der Schande, so soll er ihr einen Scheidebrief schreiben und ihr in die Hand geben und sie entlassen. Das Problem ist nur, dass in der ganzen Bibel es keine weiteren Belege dafür gibt, was nun mit einer Sache der Schande oder mit schändlich gemeint ist im engeren Sinn. Und die Frauen können sich schon denken, was passierte. Nehme ich an, es blieb natürlich alles ein bisschen immer mehr der männlichen Willkür überlassen, was eine Sache der Schande sei. Und der Rabbi Shammais, er starb im Jahre 15 vor Christus, lehrte noch, dass mit etwas Schandbarem nur Ehebruch von Seiten der Frau gemeint sein kann. Und Jesus bestätigt in der Parallelstelle in Matthäus 19, es ist nicht Gottes Wille, sich zu scheiden, es sei denn, also erlaubt wird es dann als Notlage, es sei denn um der Hurerei willen. Das ist die eine Ausnahme, die Jesus macht. Aber schon Rabbi Hillel und seine Schüler, und der starb im Jahr 10 nach Christus, nannte es schandbar, wenn eine Frau dem Mann den Gehorsam verweigerte. Und zum Ungehorsam einer Frau gehörte es für Rabbi Hillel, wenn sie gegen die guten Sitten verstoßen hat, zum Beispiel, wenn sie mit aufgelöstem Haar das Haus verließ oder wenn sie seine Speise hat anbrennen lassen. Eine Speise. Unterbewusst habe ich schon den Pascha gespielt. Seine Speise hat anbrennen lassen. Ihr Lächeln beweist, dass sowas lächerlich ist. Also der erste Grund: Wenn meine Frau keine Haarspange trägt, dann hat sie aufgelöstes Haar. Und eine Speise, na, hat sie natürlich noch nie anbrennen lassen in den 12 Jahren. Das passiert ja bei uns nicht. Sowas gibt es. Natürlich, und ich denke, wir merken schon, was hier vor sich geht. Und so ist klar, dass es von solchen Begründungen nur noch ein kleiner Schritt ist zu Rabbi Akida. Er war übrigens ein Schüler von Rabbi Hillel, 135 nach Christus. Er hat einfach dieses Bibelwort ganz interessant interpretiert und hat gesagt, ein Mann kann sich von seiner Frau scheiden lassen, wenn er einer schöneren Frau begegnet, die ihm besser gefällt als die eigene, weil er das Bibelwort aus Mose 24, 5. Mose 24 ausgelegt hat: Wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und diese keine Gnade findet in seinen Augen und er ihr einen Scheidebrief in die Hand gibt, ist sie entlassen. Und es gibt natürlich manche Frauen, die haben etwas krumme Nasen oder so. Es kann uns natürlich passieren, Und wir sehen, wie damals schon im Grunde dieselben Gründe, die heute als sehr modern gelten, egoistische Gründe, Pascha-Gründe, egozentrische Gründe, Grund waren zur Scheidung. Eigentlich ein ziemlich modernes Verhalten. Jetzt verstehen wir, warum Jesus sagt, als die Pharisäer mit diesem Bibelwort antworten, um eures Herzens Härtigkeit willen hat er euch solches erlaubt. Aber von Anfang an war das nicht so gedacht. Das sind alles Notlagen und die Hilfe, aufgrund von Gottes Wort, Hilfen zu finden für Notlagen nach dem Fall. Und mit der Zeit wurde so ein Scheidebrief zum Verstoßungsrecht und der Ehepartner wurde zum Wegwerfpartner. Wir haben heute die Wegwerfgesellschaft, wir konsumieren heute auch die Ehe. Ich habe, glaube ich, bei einer Tankstelle auf dem Weg von Hannover hierher in einer Illustrierten aufgeschnappt, dass Liz Taylor sich jetzt, ich weiß nicht, zum 5. oder zum 8. Mal verheiratet und sie sagte, mit Gottes Hilfe ist es diesmal für immer. Deswegen ist die Antwort Jesu interessant. Er ist überhaupt gegen Scheidung und zwar viel grundsätzlicher. Man spricht ja oft von der deutschen Gründlichkeit und da drückt man dann manchmal damit aus, dass die deutschen Gelehrten, also Akademiker, die müssen immer bei Adam und Eva anfangen, wie man das so sagt. Aber Jesus gibt heute auch meiner deutschen Gründlichkeit recht. Von Anfang an war es nicht so gedacht. Dieses Erlauben von Mose ist eine Notordnung für eine Welt nach dem Fall, für die Ehe, die nicht mehr der Himmel auf Erden ist, für Ehepartner, die jenseits von Eden leben. Aber eigentlich soll der Mensch nicht scheiden, was Gott zusammengefügt hat. Übrigens, wollen wir klüger sein als Jesus? Jesus autorisiert hier erstens Mose als Autor der ersten 5 Bücher Mose. Zweitens bestätigt er, dass Adam und Eva die ersten beiden Menschen waren. Das nur mal nebenbei. Ohne das haben wir keine biblische Grundlage zu behaupten, warum Gott eigentlich von Anfang an ursprünglich einen Mann und eine Frau gedacht hat. Gott hat ein sehr weites Herz. Salomo hatte hunderte von Frauen. Aber er hat auch gesagt bekommen, pass auf, und es ist auch geschehen, dass diese Frauen, waren andere aus anderen Religionen dabei, nicht dein Herz zu den fremden Göttern neigen. Die Ein-Ehe, nicht die Langweiligkeitsehe, die monogame Askese, sondern die Einigkeitsehe zwischen einem Mann und einer Frau ist ja doch viel mehr als nur ein gesellschaftliches Phänomen, eine soziologische Wirklichkeit, ein statistischer Durchschnittswert, den man dann auch eben, wenn die Zeiten sich ändern, auch ändern kann. Er ist ja eine Stiftung Gottes. Also auch heute müssen wir daher die Ehescheidungsgesetze kritisieren und ich habe selber beim Schreiben dieser Predigt ganz neu gemerkt, wie, das muss einmal gesagt werden, wie eng zusammenhängend die Ehescheidungsgesetze heute, seit 1977, dem geltenden Ehescheidungsrecht, gesehen werden können mit der Praxis der Verstoßung damals. Denn seit 1977 räumt das Ehescheidungsgesetz jedem der Ehepartner das Recht ein, eine, wie es heißt, für den Partner, die Kinder und die Gesellschaft sinnlos gewordene Ehe aufzulösen und die Frage der Schuld, jedenfalls für Außenstehende, auszuklammern. Stimmt ein Ehepartner nicht zu, weil er sagt, meine krumme Nase ist doch kein Grund, sich von mir zu trennen, lass uns mal gucken, ob wir da nicht eine Operation machen können oder so. Aber wir bleiben doch zusammen. Stimmt ein Ehepartner nicht zu, kommt es zur Fristenscheidung. Was nun Scheidebrief und Fristentscheidung ähnlich macht, ist folgendes, dass auch heute ein Nichtschuldiger und deshalb nicht in die Scheidung einwilligender Partner verstoßen wird nach Ablauf einer Frist von einem Jahr, in dem die Partner getrennt leben, und dann gilt die Ehe als zerrüttet. Gescheitert ist die Ehe, wenn man ein Jahr lang getrennt lebt, und stellt der Ehepartner dann den Antrag der Scheidung, gilt die Ehe trotz Weigerung des Partners für unwiderleglich gescheitert, wenn die Ehepartner seit 3 Jahren getrennt leben, kann man dann sich scheiden lassen. Es wird nicht einmal danach gefragt, ob der weggezogene Ehepartner eine Geliebte hatte, ob das der Grund war oder die Nase seiner Frau. Also ob er im Konkubinat lebt. Es gibt nicht mehr, wie noch im letzten Jahrhundert, was ja auch nicht nur gute Seiten hatte, aber wenigstens machte es die Sache schwerer. Es gibt nicht mehr die Frage der Schuld, nur noch die Frage der Zerrüttung. Es geht nicht mehr um Treue, um Verbindlichkeit. Es geht um einen Vertrag auf jederzeitigen Widerruf, um Gemeinschaft unter Vorbehalt, um Testehe, um Probeehe. Heute ist nicht nur die Probeehe ohne sich zu verheiraten Probeehe, sondern heute ist auch die Ehe nach Verheiratung Probeehe. Ursprünglich aber waren beide, Mann und Frau, gleichwertig und gleichrangig. Bedenken wir, erst nach dem Fall heißt es, weil jetzt Chaos einbrach, mussten Ordnungen aufgerichtet werden. Erst nach dem Fall heißt es, dein Verlangen wird nach deinem Manne sein, du aber herrsche sie. In Christus haben wir wenigstens im Ansatz, hoffe ich doch, Stück für Stück die Möglichkeit, wieder zurückzufinden zum Ursprünglichen. Ursprünglich waren beide Mann und Frau gleichwertig. Das ist biblisch zu belegen. Er schuf den Menschen, er schuf sie als Mann, ihn als Mann und Frau. Der Mensch. Aber die Einehe, die eine Einigkeitsehe war unter Gott, geriet durch den Einbruch des Misstrauens gegen diesen Gott und gegen den Ehepartner in Gefahr. Der Mann wurde der Herr der Frau, die Frau, die du mir gegeben hast. Gleichzeitige Auflehnung gegen Gott und gegen Frau. Das Einfleischwerden ist heute auch nicht mehr eine untrennbare, exklusive Einheit, ein Einswerden von einem Mann und einer Frau. Es wird zum gelegentlichen Geschlechtsverkehr. Aber wir Christen können nichts daran ändern, dass Gottes Wort uns eindeutig lehrt, hier geschieht mehr, als dass sich nur zwei Körper verbinden. Sonst würde es nicht heißen, dass selbst das Schlafen mit einer Prostituierten ein Fleischwerden bedeutet. Gott sieht die Sache ganzheitlicher als wir. Wir werden heute bestimmt vom Siegen und Unterliegen, von Herrschen und Despotentum, und auch schon die Ehe mit vielen Frauen ist ein Abfall von diesem Urbild. Ein Mann und eine Frau, das sollte nämlich auch etwas abbilden. Und das haben wir ja ganz verloren, dass die Schöpfung, in der wir als Geschöpfe vor einem Schöpfer leben, auch ein Abbild vom Urbild ist. Ein Mann und eine Frau sollte bedeuten, so wie ich nur eine Frau und einen Mann habe, habe ich auch nur einen Gott. Deswegen ist die Ehe, und Jesus würdigt sie, tiefer kann man das nicht. Man sollte ruhig mal darüber sprechen, ob Ehe nicht wirklich ein Sakrament ist. Als ein hochwertiges Abbild der Beziehung Gottes zu uns und unserer zu ihm. Jesus nennt die Gemeinde die Braut und Jesus den Bräutigam. Ehe ist keine Erfindung von Menschen. Und gerade um die Ecke im sogenannten Frankfurt gab es ja die Frankfurter Schule in den 60er Jahren, die dann die Neue Linke hervorbrachte. Und hier wurde von den Soziologen Adorno, Horkheimer und Habermas ganz klar Schluss gemacht mit diesem Denken, Abbild vom Urbild. Es ist nur eine gesellschaftliche Einrichtung, ein Phänomen, und meistens dient es noch dazu, zur patriarchalischen Herrschaft und zur Unterdrückung. Und das wird dann auch noch mit der Bibel begründet, die Frau soll dem Mann untertan sein. So einfach geht das nicht. Es gibt nichts Schwereres für einen Mann, als sich dieser Aufgabe zu stellen, seine Frau zu lieben wie Christus die Gemeinde. Denn wie hat Gott das gemacht? Gedient und nicht geherrscht. Oder sicher, er war der Herr, aber dann befreiende Herrschaft, dienende Herrschaft. Ein Beispiel gebe ich euch. Und er wusch den Jüngern die Füße. Das sollten wir mal tun, als Männer unseren Frauen die Füße waschen, aber wörtlich genommen. Wir haben das auf der Freizeit getan. Wir haben als Teilnehmer den Mitarbeitern auf einem Familienfest am Schluss die Füße gewaschen als Dank für den Dienst, den diese Mitarbeiter uns getan haben. Da waren nämlich Leute dabei, auch aus den neuen Bundesländern, die haben, trotzdem sie keinen Pfennig dafür bekommen haben, sie mussten noch den vollen Freizeitteilnehmerbeitrag bezahlen. Die sind gekommen, um vormittags Baby zu sitten oder mit den Kindern sogar mehr zu tun, zu spielen und biblische Geschichten und so. Und abends nochmal Babysitting. Und hatten nur nachmittags frei für sich. Alles, um zu dienen, damit hier neue Ehepaare und Familien Zeit haben, sich dem zu stellen, was Gottes Wort eigentlich über diese Dinge sagt und von uns möchte, um uns zur Erfüllung des Lebens zu helfen. Ehe ist Stiftung Gottes. Sie ist eine Gabe und eine Aufgabe. Dietrich Bonhoeffer sagt, ein Mandat, um das starre, steife Wort Schöpfungsordnungen, was dann auch im Dritten Reich missbraucht werden konnte, aufzubrechen und lebendiger, dynamischer zu formulieren. Ein Mandat, eine Aufgabe, in der Jesus Gestalt gewinnen soll. Ein Stand. Und deswegen sollten wir uns Mut machen, tiefer zu schauen, wie Jesus das auch gemacht hat und den Pharisäern sagen konnte, ihr seht nur den Buchstaben, aber ich sage euch, wie es von Gott eigentlich gemeint war. Und wir können ganz sicher davon ausgehen, dass wir nur mit Hilfe des Heiligen Geistes hier die wahren Zusammenhänge wieder erkennen werden. Wir sollten uns viel Zeit nehmen, die haben wir heute überhaupt nicht, in Zukunft mal auch in den Hauskreisen vielleicht darüber zu sprechen, wie kann Scheidung verhindert werden und was ist, wie fängt sie an, wie kann ich vorbeugen, anstatt dann nur noch Scherben aufzusammeln. Ich nenne zum Schluss eine einzige Regel, die wird die Mühlan-Regel genannt, die Bücher werden auch drüben verkauft. Eberhard Mühlan ist der Theoretiker in dieser, aber nicht nur Theoretiker, in diesem Verein. Die Mühlan-Regel lautet: Besprechen Sie Ehekonflikte Auge in Auge, Knie an Knie und Hand in Hand. Auge in Auge, Knie an Knie und Hand in Hand. Seien Sie offen voreinander, sagen Sie sich einfach alles. Und wir sind nicht allein, wir haben einen Herrn, der uns versteht. Wir sollten, bevor wir leichtfertig sagen, wir können nicht mehr, alles versucht haben, um beieinander zu bleiben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.